Völkerkunde mit Anna Kupri bei der Landeszentrale für politische Bildung. Die Russen sind faul, die Ukrainer fleißig. Ein Artikel von Rupert Koppold, verantwortlich Redaktion. In einem Blog erklärt eine aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtete Journalistin pauschal das russische Volk. Es sei faul, bequem, aggressiv, bindungslos und nicht empathiefähig. Ukrainer dagegen werden in allen Bereichen als vorbildhaft geschildert. Die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg hat diesem sogenannten Ukraine-Tagebuch viel Platz eingeräumt. Und das verwundert kaum, wenn man auch die eigenen Texte der Landeszentrale in Sachen Ukraine liest. Wir bieten Information und Orientierung für die Meinungs- und Urteilsbildung in einer komplizierter werdenden Welt. So verspricht es die Baden-Württembergische Landeszentrale für politische Bildung, kurz LPB, und verweist auf ihre Selbstverpflichtung. Zitat: Wir sind offen gegenüber Menschen und Themen und treten für Akzeptanz und Toleranz gegenüber ihren Positionen und Fragestellungen ein. Zitat Ende. Ebenso preist sich die Institution, die sich als überparteilich versteht, Zitat: Wir sind Garant für Pluralität, Ausgewogenheit und Qualität in der politischen Bildung, Zitat Ende. Doch dann findet man auf der LPB-Homepage Sätze wie diesen, Zitat: Die Vorfahren der Russen sind Nomaden. Sie waren gezwungen, irgendwo hinzuziehen, jemanden zu erobern, aggressiver zu sein, um sich selbst Lebensbedingungen zu verschaffen. Der Nomade hat keine Bindung an das Land. Daher der Unwille und die Unfähigkeit, sich die Welt um ihn herum einzurichten, sich anzustrengen, um bequem zu leben. Zitat Ende. Als vorbildlich werden dagegen die Ukrainer beschrieben. Sie seien, Zitat, sparsam, verwurzelt in dieser sehr sesshaften Lebensweise sowie in dem Wunsch, das zu schützen, was man hat und ein Höchstmaß an Friedfertigkeit zu erreichen. Zitat Ende. Sind das Zitate aus der rassistisch angehauchten Völkerkunde vergangener Zeiten? Sollen hier dumpf-dumme Ressentiments nur deshalb angeführt werden, um sich von ihnen zu distanzieren und danach die Fortschritte der modernen Ethnologie aufzuzeigen? Nein, leider nicht. Die Sätze sind ernst gemeint und aktuell. Geschrieben wurden sie von der ukrainischen Journalistin Anna Kupri, die nach Ausbruch des Krieges von Odessa nach Deutschland geflüchtet ist. Sie lebe derzeit in der Nähe von Stuttgart, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung, die Frau Kupri auf ihrer Homepage Platz für einen Blog eingerichtet hat. Mittlerweile sind 13 Folgen dieses sogenannten Ukraine-Tagebuches erschienen. Die oben zitierten Sätze sind keine Ausrutscher. Sie sind wohl auch nicht oder nicht nur nachvollziehbare Reaktion eines Opfers, geschrieben in einer Art innerem Ausnahmezustand aus Angst, Wut und Verzweiflung. Vielmehr wirken sie wie der Ausdruck einer Haltung, die sich schon lange vor Kriegsbeginn herausgebildet hat. Es ist eine Haltung ultranationalistischer Selbstüberhöhung, die nicht nur die Regierung oder das Militär des sogenannten wilden aggressiven Nachbarn zum Feind erklärt, sondern das gesamte und als minderwertig geschilderte russische Volk. Zitat: Die Denkweise vieler Russen ist überwiegend asiatisch, die der Ukrainer europäisch. Zitat Ende. Konstatiert Anna Kupri und betont, was Ukrainer und Russen außerdem unterscheidet. Zitat: Russen gelten als weniger empathiefähig. Zitat Ende. Überhaupt dieses Russland. Zitat: Trinkende Familien, Armut und mangelnde Bereitschaft, sich zu entwickeln, ein fruchtbarer Boden für jemanden, der einen Krieg anzetteln will. Zitat Ende. Und daraus folgt für Anna Kupri, Zitat: Keiner der bewussten Ukrainer wird einen Russen als Bruder bezeichnen. Und mehr noch, er wird diesen Vergleich als Beleidigung empfinden. Und weiter: Für die Ukrainer waren Männer und Frauen historisch gesehen immer gleichberechtigt. Und unsere Haltung Frauen gegenüber ist ästhetisch. Zitat Ende. So steht es in diesem Ukraine-Tagebuch. Dagegen in Russland, Zitat: In der Moskauer Tradition hat immer ein Mann eine Frau geführt. Wenn er dich schlägt, bedeutet das, dass er dich liebt. Das ist der springende Punkt in der russischen Auffassung von Familienwerten. Zitat Ende. Nein, Anna Kupri versteht sich nicht als Märchenerzählerin. Aber sie kennt sich im Genre aus. Das liest sich dann so, Zitat: Die ukrainische Märchenfigur ist aktiv. Sie rüstet ständig den Raum um sich aus und verändert ihn, indem sie Gerechtigkeit sucht. Zitat Ende. Dagegen, Zitat: Eine russische Märchenfigur wartet auf den Segen von jemandem. Zitat Ende. Anna Kupri beweist auch, dass die ukrainische Sprache weniger mit der russischen gemein hat, als manche denken, und will damit wohl indirekt zu verstehen geben, dass russisch sprechende Ukrainer, also ein knappes Drittel der Bevölkerung, für sie keine echten Ukrainer sind. Wenn man diesen Blog liest, muss man zu dem Schluss kommen, dass Ukrainer in ihrer sogenannten Wertigkeit an der Spitze aller Völker stehen. Frau Kupri jedenfalls weiß, Zitat: Die Ukrainer sind universell einsetzbar, beherrschen mühelos mehrere Spezialgebiete und sind dabei erstaunlich effizient. Zitat Ende. Und dann schreibt sie in direkter Leseransprache und vertraulichem Aufklärungston, Zitat: Nach dem Beginn des Krieges im Februar 2022 wurden in einigen Regionen Polens die Bauarbeiten massiv eingestellt. Weißt du warum? Weil die ukrainischen Männer, die in Polen arbeiteten, ihre Arbeit aufgaben und in die Ukraine zurückkehrten, um sie zu verteidigen. Zitat Ende. Dass es vielleicht Ausdruck eines maroden Wirtschaftssystems sein könnte, wenn ein signifikanter Teil der Bevölkerung Arbeit im Ausland suchen muss, kommt Anna Kupri nicht in den Sinn. Und so geht die sogenannte Aufklärung weiter. Zitat: Weißt du, welche Art von Geschäft in Polen danach eine unerwartete Entwicklung genommen hat? Die Gastronomie. Ukrainische Frauen, die nach Polen kamen, sahen sich um und beschlossen, wir können nicht untätig bleiben, und eine nach der anderen eröffnete dort kleine Bäckereien und Cafés mit ukrainischer Küche. Als nächstes steht ein Durchbruch im Bereich der Schönheitsindustrie an. Ukrainische Frauen, die eine Arbeitserlaubnis erhalten haben, bieten Maniküre, Haarschnitt und Tätowierungen an. Und wir wissen, wie man arbeitet, glaube mir. Zitat Ende. Man will jetzt lieber nicht fragen, welche Art von Tätowierungen und welche Art von Dienstleistungen sonst noch angeboten werden. Aber man sollte spätestens jetzt darauf hinweisen, wie die ökonomische Situation der Ukraine tatsächlich ist. Werner Rügemer zum Beispiel hat dies neulich in den Nachdenkseiten ausführlich und detailliert getan, in dem Beitrag »Unsere europäischen Werte – 1,21 Euro Mindestlohn in der Ukraine«. Die Lobpreisung der Ukrainer und der Ukraine, verbunden mit der Herabsetzung anderer Nationalitäten und Völker, setzt sich bei Frau Kupri übrigens auch gegenüber ihrem Gastland fort. Deutschland ist in den Augen dieser Ukrainerin nämlich erstaunlich rückständig. In ihrem Land seien, Zitat, 24-Stunden Supermärkte und Apotheken längst alltäglich geworden. Eine besondere Überraschung für die Ukraine ist daher ein vollwertiges Wochenende, in dem alles geschlossen ist. Zitat Ende. Oder die unnütze Deutsche Post. Zitat: In unserem Land sehen wir die klassische Post als eine Art Archaismus an. Wir lösen alle Probleme durch Telefonate und chatten mit Instant-Messengern. Zitat Ende. Schlimm ist in Deutschland auch das Internet. Zitat: Das Internet ist in unserem Land fast überall verfügbar. Hier, also in Deutschland, sind wir mit der Tatsache konfrontiert, dass es in kleinen Städten und Mietshäusern oft kein Internet gibt. Zitat Ende. Ist noch etwas besser in der Ukraine? Aber ja. Zitat: Ich habe mehr als einmal gehört, dass trotz des hohen Niveaus der medizinischen Versorgung in Deutschland der Service in der Ukraine effizienter aufgebaut ist. Zitat Ende. In ihrem Blog preist Frau Kupri, die vor dem Krieg neben ihrer Journalistentätigkeit, über die wenig Konkretes zu erfahren ist, in der Tourismusbranche gearbeitet hat, auch ihre Heimatstadt Odessa an. So wie sie dies schon in der Ankündigung zu ihren damaligen Führungen tat. Zitat: Unglaubliche Träumer, spielende Abenteurer, großzügige Gönner, kluge Geschäftsleute und Abenteurer. Die Menschen, die unsere Stadt regierten, waren sehr unterschiedlich. Aber jeder von ihnen, der am Ruder stand, steuerte auf den Erfolg zu, nicht auf sich selbst. Für Odessa, Zitat Ende. Das müsste dann wohl auch, obwohl er namentlich nicht erwähnt wird, für Gennadi Trukhanov gelten. Der ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt und dazu, schon lange vor diesem Datum und nicht nur laut BBC, führendes Mitglied der berüchtigten Odessa-Mafia. Aber Anna Kupri, die nach eigenen Angaben alles über Odessa weiß, verstand ihre Aufgabe als Stadtführerin eben so, dass sie die Leute zu Verliebten machen wollte. Zitat: Sie sollten sich in Odessa verlieben. Das war meine Arbeit der letzten 5 Jahre vor dem Krieg. Zitat Ende. Also lieber nichts über Odessas brodelnde Kriminalgeschichte sagen. Und auch nichts über das dortige Gewerkschaftshaus, in dem am 2. Mai 2014 ein Pro-Maidan-Mob linke Maidan-Gegner eingeschlossen und verbrannt hat. Ein von den Behörden nie aufgeklärter, weil nie wirklich verfolgter Massenmord. Der Romancier Eugen Ruge, Verfasser des Buches »In Zeiten des abnehmenden Lichtes«, hat damals in der Zeit geschrieben, Zitat, »Da werden in Odessa 40 Menschen von Maidan-Anhängern ermordet. Aber der Deutschlandfunk formuliert so lange an der Meldung herum, bis irgendwie, man weiß nicht wie, das Gegenteil herauskommt«, Zitat Ende. Ruges hellsichtiger und von heute aus betrachtet fast prophetischer Text wurde vom Infosperber nachgedruckt und ist an dieser Stelle verlinkt. Und das bringt uns zurück zur Landeszentrale für politische Bildung. Ist das Ukraine-Tagebuch von Frau Kupri versehentlich auf deren Homepage gelandet? Oder verantwortet und vertritt diese Institution diesen Blog tatsächlich inhaltlich? Eine Relativierung, gar eine Distanzierung findet jedenfalls nicht statt. Und das wundert dann etwas weniger, wenn man den eigenen LPB-Beitrag zur Geschichte der Ukraine liest. Zitat: Mehr als 2,4 Millionen Männer und Frauen wurden als sogenannte Ostarbeiter aus der Ukraine, die von September 1941 an als Reichskommissariat Ukraine von den Nationalsozialisten besetzt worden war, ins Deutsche Reich verschleppt, wo sie in zahlreichen Betrieben Zwangsarbeit leisten mussten und oftmals daran starben. Allerdings sind auch Formen der Kollaboration mit den nationalsozialistischen Machthabern dokumentiert. Mit der Gründung nationaler Gruppierungen, wie etwa der Organisation ukrainischer Nationalisten, erhofften sich einige Ukrainer neuen Aufschwung eines von Hitler unterstützten Nationalstaates. Zitat Ende. Und das war es auch schon fast zur Kollaboration ukrainischer Nationalisten und Faschisten mit dem deutschen Hitlerreich, mit der Wehrmacht, mit der SS. Die massive Kollaboration bei der Ermordung ukrainischer Juden wird komplett ignoriert. So formuliert die LPB, Zitat, neben Massenmorden an Jüdinnen und Juden in Charkiw, Berditschew und anderen Orten ist das Massaker von Babindschar in der Nähe von Kiew das bis heute bekannteste Verbrechen der deutschen Wehrmacht auf ukrainischem Boden. In der Schlucht von Babindschar wurden mehr als 30.000 Menschen ermordet, Zitat Ende. Tatsächlich, so schreibt der Historiker Gregorz Rosolinski-Liebe, wurden diese Verbrechen der deutschen Nazis unter großer und aktiver Mithilfe vieler ukrainischer Nationalisten begangen. Bei der Landeszentrale aber geht der Text zu Babindschar mit einer anderen Täterzuweisung weiter. Zitat: Die wenigen Überlebenden wurden nach der Rückeroberung der Ukraine durch die Rote Armee 1944 Opfer antijüdischer Kampagnen durch die Sowjetunion. Zitat Ende. Es ist geradezu obszön, wenn die Selinski-Regierung sich, etwa in der israelischen Knesset, so besorgt um die Gedenkstätte Babindschar zeigt, das eigene Land nur als Hort der Nazi-Opfer oder Widerstandskämpfer darstellt und gleichzeitig Denkmäler für die eigenen Mittäter errichtet. Denn es wurden und werden in der Ukraine ja nicht nur Straßen benannt, nach dem zum Nationalhelden erkorenen Antisemiten- und Faschistenführer Stepan Bandera, der die Ukraine ethnisch säubern wollte. Diesen sogenannten Helden zu Ehren wurden und werden auch Statuen errichtet. Die in Lviv alias Lemberg ist 7 Meter hoch. In der Ukraine wurde Bandera eben nicht nur von den neonazistischen Azov-Kriegern als Vorbild erkoren. Stepan Bandera. Wer war das nochmal? In den großen deutschen Medien tauchte er höchstens am Rande und oder in verschwommenen Beschreibungen auf. Meist wurde er ganz verschwiegen. Als Thilo Jung neulich in seinem Podcast Jung und Naiv den ukrainischen Botschafter Andrei Melnik in einem Interview als Bandera-Anhänger zeigte, schüttelten sich die deutschen Qualitätsmedien kurz und taten so, als wären sie erstaunt. Sie hatten natürlich alles gewusst, aber meist nicht publiziert, lieferten dann einige entschuldigende Zeilen zu Bandera, Tenor, eine komplizierte Figur, andere Zeiten etc. und zogen sich wieder ins Verschweigen zurück. Auch in der Landeszentrale für politische Bildung scheint ihn niemand zu kennen. Jedenfalls kommt der Name Bandera im Text zur Ukraine-Geschichte nicht vor. Im Mai dieses Jahres hatte ich folgende Frage an die LPB gesandt. Zitat. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht um die Geschichte der Ukraine in Ihrem Text. Warum fehlen Worte wie Azov und Bandera? Letzterer war ein Faschist, Nazi-Kollaborateur, Judenhasser, Mörder. Seine Gruppe war an Pogromen beteiligt. Bandera aber ist eine Art Gründungsvater der Ukraine geworden, geehrt mit Denkmälern, Straßennamen, Fackelzügen. Zitat Ende. Mir wurde der Eingang der Frage bestätigt, eine Antwort habe ich allerdings nicht erhalten. Die Landeszentrale für politische Bildung hat sicher ihre Verdienste. Was sie sich in Sachen Ukraine leistet, ist, man muss es wohl so formulieren, propagandistische Geschichtsklitterung. Und was sie sich mit der Veröffentlichung dieses unsäglichen Ukraine-Tagebuchblocks leistet, das torpediert die propagierten Werte Aufklärung, Toleranz, Völkerverständigung oder Friedenswillen. Geben wir das letzte fatal unversöhnliche Wort an Anna Kupri. Zitat: Es ist unwahrscheinlich, dass die Ukrainer auch nach mehreren Generationen die Kraft zur Vergebung finden können. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.